Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Dieses Mal wird es um das spannende Thema gehen: Woher wissen wir eigentlich, wie man im Mittelalter auf den Bogen gelebt hat? Eine der wichtigsten Quellen dafür ist die Archäologie, das heißt die Ausgrabungen. Als ich das erste Mal mit Archäologie in Berührung gekommen bin, da war ich ungefähr 6 oder 7 Jahre alt und der Vater einer Freundin, der war Leiter des Archäologieparks Xanten und hatte unsere Klasse eingeladen, dort einmal an Ausgrabungen teilzunehmen, um zu wissen, was Archäologen eigentlich tun. Wir sind also auf einem großen Haufen von Erde und Scherben allem Möglichen gestoßen und uns wurde also gesagt, ganz vorsichtig ausgraben. Und ich habe tatsächlich eine Scherbe gefunden, eine rote Terra Sigillata Scherbe und die war wunderschön verziert. Die habe ich dem Herrn Dr. Precht auch gezeigt und dann hat der mir gesagt, das ist ja wunderbar. Und dann musste ich die abgeben und ich war als Kind furchtbar enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, was will denn jemand mit so einer Scherbe eigentlich anfangen? Die kann ich doch genauso gut als Andenken mit nach Hause nehmen. Dann hat er mir erklärt, es könnte sein, dass diese Scherbe das letzte Stück eines wunderschönen Kruges ist, den wir hier gerade im Museum rekonstruieren. Und aus diesem Grund ist es ganz wichtig, auch Scherben aufzuheben und später wie ein Puzzle zusammenzusetzen, denn dann wissen wir, wie solche Krüge ausgesehen haben. Seitdem weiß ich, Scherben sind für Archäologen wahre Schätze. Mir gegenüber sitzt ein Meister der Archäologie, der Dr. Reinhard Friedrich, seines Zeichens Archäologe und Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Und natürlich spielt die Archäologie hier in der Erforschung der Bogen eine große Rolle.
Ja, da kann ich als Anknüpfungspunkt schon mal sagen, natürlich kenne ich Xanten, da ich aus Krefeld stamme und war auch als Kind selber schon öfter da und habe versucht, was zu finden. Es ist mir aber nie gelungen, etwas so Schönes zu finden wie eine Terra Sigillata Scherbe. Archäologie ist natürlich eine Methode, sich der Geschichte zu nähern, in die andere Informationen bekommt als die schriftlichen Quellen. Das ist also für die ganze Vorgeschichte, ist Archäologie quasi die einzige Möglichkeit, Dinge zu erfahren. Im Mittelalter ist es im Prinzip anders. Da wissen wir ja, dass es schriftliche Quellen gibt. Und dann sagen auch viele, wozu brauchen wir dann noch Archäologie? Aber wenn wir da mal genauer hinschauen, dann beziehen sich schriftliche Quellen, zumindest noch im Hochmittelalter, im Grunde auf Rechtsakte, Handlungen der politischen Oberschicht oder besondere Dinge. Der Alltag war eben nichts Besonderes und wurde in der Regel auch nicht schriftlich fixiert. Und da kann natürlich die Archäologie sehr wohl wichtige und eigenständige Beiträge liefern, denn wir sind ja diejenigen, die ständig im Abfall der Geschichte stöbern gewissermaßen. Da lernt man auch bestimmte Kriterien einzuhalten. Die Dokumentation ist äußerst wichtig. Ein Fund, der nicht in eine bestimmte Schicht eingebunden ist, ist relativ wertlos. Und es ist auch richtig, was der Kollege sagt. Man sieht erst im Nachhinein, ob das jetzt eine wichtige Scherbe war oder nicht. Dass viele Dinge, die für Laien uninteressant sind, sind dann für Fachleute doch wieder sehr wichtig. Ist aber eine Methode, durch Ausgraben und durch vorsichtiges Ausgraben sich der Geschichte zu nähern. Wir kennen da das Beispiel der Stratigraphie, also der geschichteten Ablagerung. Und für uns Archäologen ist es eben sehr wichtig, aus welcher Schicht erstmal, dass wir diese Schichten in Profilen erfassen und darstellen können und aus welcher Schicht dann welche Funde kommen. Das kann oft einen Unterschied über 100 oder mehr Jahre ausmachen.
Ja, die Schichten, von denen gerade die Rede ist, die haben wir ja auf Bogen, wir haben die auch in Städten und wir haben sie vor allen Dingen in den Aborten beziehungsweise in den Abfallgruben, in die immer wieder weiter aufgefüllt wurde, bis sie dann irgendwann tatsächlich voll waren und man dann eine neue Grube ausheben musste. Und da hat man natürlich eine wunderbare Schichtung und ganz viel von dem, was wir heute wissen, das wissen wir aus den Abfallgruben. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Also es ist eine wichtige Quelle. archäologische Funde sind natürlich, haben wieder zwei Filter. Das eine ist, organisches Material ist in der Regel vergangen. Also wir wissen, wir kriegen nur immer einen Ausschnitt dessen zu sehen, was es ursprünglich gegeben hat, weil das eben Materialien sind, die sich bis heute erhalten haben. Der zweite Überlieferungsfaktor ist auch, dass auch damals schon recycelt wurde. Also wichtige, kostbare Dinge hat man natürlich versucht wieder aufzusammeln oder auch Metallgegenstände waren wichtig. Das heißt, wir finden im Grunde nur den Abfall, der entweder verloren ging bei Zerstörungsschichten oder bei Zerstörung verloren ging oder der übersehen wurde. Also da gibt es mehrere Filter. Und der dritte Filter ist natürlich die Zeit selber und der Ort der Ausgrabung selber. Wir wissen natürlich lange nicht alles, was auf Burgen noch schlummert und liegt, sondern wir können nur den Teil festhalten, den wir durch Ausgrabungen entdecken und eben auch nach bestimmten Kriterien, sprich genaue Beobachtungen, Zeichnungen, Fotografien, Dokumentation, Bergen. Also das sind schon mal drei Kriterien, die uns natürlich den Einblick in die Geschichte etwas erschweren. Aber wir haben andererseits wieder die Möglichkeit, dass eben vor allem eben Keramik in großen Mengen produziert worden ist, unvergänglich ist und nahezu auf jeder Burg findet man mittelalterliche Keramik. Das ist nicht unbedingt immer ein ganz ansprechendes Material. In der Römerzeit, von denen wir vorhin gehört haben, gibt es sehr schönere Dinge, aber es ist eben ein sehr wichtiges Material.
Hochinteressant. Das bedeutet auch, dass die Menge an Dingen, die wir jetzt finden, gar nicht unbedingt mit der Menge der verwendeten Materialien zu tun Richtig. Hat, weil eben bestimmte Materialien einfach vergangen und verrottet sind und andere wiederum einfach immer wieder verwendet wurden. Mir fiel eben ein, wo zum Beispiel so eine archäologische Ausgrabung sehr, sehr interessant ist, das ist eine Gürtelschnalle. Also ich sehe eine Gürtelschnalle in der manessischen Liederhandschrift und dort sehe ich eigentlich einfach nur die Form. Ich kann nicht mal sehen, was das für ein Material ist. Und ich sehe auch nicht, ist die bemalt oder ist die komplett aus Gold oder Silber oder Bronze oder was auch immer. Das kann ich eigentlich nur feststellen, wenn ich wirklich eine Gürtelschnalle in ähnlicher Form bei einer Ausgrabung entdecke und dann eben weiß, worum es sich handelt und dann auch die datieren kann.
Ja, das ist richtig. Also die Ablagerungen sind natürlich sehr wichtig. Das ist noch eine interessante Sache. Bildliche Quellen helfen uns in der Tat, eine gewisse Datierung reinzubekommen. Aber die bildlichen Darstellungen sind natürlich entsprechend unbeholfen oder skizzenhaft. Das Original ist dann doch noch sehr viel interessanter. Aber es ist eine wichtige Ergänzung. Oder auch Grabmäler mit Darstellung von Rüstungen, mit Schilden, mit Schwertformen, mit Helmformen sind für uns auch wichtige Quellen, um eine Datierung hineinzubekommen. Was können aber jetzt archäologische Funde zum Alltag aussagen? Das ist natürlich eine immens komplexe Frage, weil wir müssen einerseits eine zeitliche Schichtung hineinbekommen können. Der Alltag im 10. und 11. Jahrhundert oder das Material auf Burgen im 11. und 10. Jahrhundert war sicherlich ein anderes als im 13. und 14. Jahrhundert. Der Alltag einer Magd ist, obwohl sie auf derselben Burg lebt, ist ein ganz anderer Alltag als die des Burgherrn. Und wir wissen in der Regel ja nicht, wer wann was verloren hat, was wir finden. Also eine Alltagsforschung ist, so spannend sie ist, stellt uns auch vor viele Fragen und vor viele Probleme.
Ich denke, dass man da eben genau, um das ganze Bild zu haben, braucht man dann halt die historischen Quellen und die archäologischen Quellen. Und in den historischen Quellen eben alle möglichen Arten von Inventaren über Mitgiftlisten, Briefe, Abgaben, Steuern, all das trägt dann zu dem Bild bei. Und darüber werden wir auch noch eine separate Folge machen, die dann den Blick des Historikers nochmal auf dieses Thema wirft. Aber wir können sagen, nur das, was wir in den Händen halten, das ist wirklich sicher. Denn alles, was wir an Briefen, Abbildungen und sonstigen Quellen haben, das kann natürlich auch geschönt oder in irgendeiner anderen Hinsicht verfälscht sein, wie das dem Schreibenden gefallen hat. Wir wissen das heute von Social Media. Nicht jedes Bild, was wir sehen, ist wirklich Realität und nicht alles, was geschrieben wird, ist Historie. Aber das, was wir in den Händen halten, halt schon. Und ich denke, an dieser Stelle ist es ganz interessant, auch mal darauf hinzuweisen, dass historische Katastrophen ganz oft solche Momente in der Zeit dann halt auch konservieren. Ich denke jetzt an Pompeji, das ist natürlich lange vor unserer Zeit, aber auch andere Burgen, die dann geschliffen wurden oder auch durch Feuer auf einmal eine Katastrophe hereinbrach und man dann das, was dann verbrannt ist, nicht einfach weggeräumt hat, sondern einfach darüber weitergebaut hat. Und dann hat sich so eine Schicht erhalten und in dieser Schicht auch Alltagsgegenstände.
Ja, das ist richtig. Das kennen wir bei Burgen auch, sogenannte Planierschichten. Man hat also nicht weggeräumt, sondern einfach planiert und dann weitergebaut und weitergelebt. Und das ist für uns natürlich etwas sehr Wichtiges, wenn man diese bei den Grabungen diese Schichten gut trennen kann und dadurch eben auch eine zeitliche Gliederung sich dann in der Auswertung erarbeiten kann.
Und das Fantastische ist gerade bei solchen Feuern, da weiß man dann oft auch tatsächlich, wann dieses Feuer war und kann das dann nochmal genauer zuordnen.
Ja, manchmal findet auch, hat man auch das Glück, dass man eine Münze dann findet. Das habe ich auch schon erlebt, die dann auch wieder einen zeitlichen Fixpunkt in dieses Brandereignis hineinbringt. Also das von der Methodik her natürlich eine komplizierte, aber manchmal auch sehr, sehr aufschlussreiche Vorgehensweise. Es ist auf jeden Fall bei der Ausgrabung ein eher kriminalistisches Vorgehen, weil man die Dinge erstmal so dokumentieren muss, wie man sie findet, und ein Gesamtbild sich eben oft erst ergibt nach der Gesamtauswertung. Aber wir sind ja beim Thema, das war jetzt das Thema Methodik, aber zum Thema Alltag, was kann die Archäologie dazu beitragen? Natürlich finden wir Gegenstände von Kleidungsstücken. Wir können auf diese Weise, Stichwort Gürtel fiel ja schon feststellen, wie sich die Gürtelmode verändert und weiterentwickelt hat oder manchmal eben auch nicht. Es gibt nach wie vor einfache Eisenschnallentypen. Da kann man nicht sagen, ob sie 11. oder 15. Jahrhundert sind. Die sind einfach ähnlich oder auch Geräte. Aber sie sind eben Dinge, die Menschen in der Hand hatten, die sie am Körper hatten. Und das finde ich auch nach wie vor was Faszinierendes. So eine Unmittelbarkeit, die man im archäologischen Fundmaterial feststellen kann. Das hat ja irgendwem gehört. Irgendjemand hat das so benutzt, wie es da liegt. Und wir versuchen dann damit eine Schichtung reinzukriegen. Und es sagt eben dann schon einiges über den Alltag aus, an Werkzeugen, was wir finden, an manchmal auch Waffenteilen. Armbrustbolzen findet man eigentlich fast immer. Ein paar bei einer Burgengrabung. Knochen von Tieren, die dort verzehrt wurden. Das ist eine ganz eigene Wissenschaftssparte, die Archäozoologie, diese Knochen auszuwerten. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich bin eher jemand, der sich mit Keramik recht gut auskennt. Und das ist für uns natürlich erstmal eine wichtige Datierungsgrundlage und auch eine große Menge an Fundmaterial, was da zu bewältigen ist. Denn das Material ist hier in kleinen Scherben und wir müssen es in großen Mengen, wir müssen es zusammensetzen, wenn mal was zusammenpasst, und wir müssen es auswerten. Und da sind für uns die Randformen wiederum wichtig, weil die dann doch chronologischen Änderungen unterworfen sind. Und wir können dann schon sagen, das sind Materialien oder Gefäße, die haben oft in der Küche verwendet worden, und das sind Gefäße, die haben auf dem Tisch gestanden. Also da kann man schon eine gewisse Unterscheidung zwischen Küchenkeramik und Tischkeramik machen, die uns dann wirklich einen Einblick darüber geben, wie sah es auf einer mittelalterlichen Burg bei Tisch und in der Küche aus.
Ja, und was ich auch so spannend finde an den Keramiken, das ist, man kann feststellen, wie weit die Wirkung von bestimmten Keramiken war, weil wir wissen inzwischen, dass über die Handelsrouten bestimmte Arten von Keramiken eben zu den Burgen gelangt sind. Die wurden gar nicht dort selber hergestellt, sondern man kann eben nachverfolgen, wie waren eigentlich die Verbindungen einzelner Burgen zu anderen Orten, wo so etwas hergestellt wurde. Ich denke da an Westerweller Keramik, ist zum Beispiel so etwas. Aber man findet natürlich in der Archäologie auch auf einmal Dinge, keine Ahnung, byzantinische Münzen oder Schmuckstücke, die von weit, weit her kommen. Gestern habe ich gelesen von einem Grab in England, das ist aus dem 6. Jahrhundert, und dort hat man Schmucksteine, die waren aus Byzanz gefunden. Und man weiß daher, die müssen ja da irgendwie hingekommen sein. Also gab es dort Verbindungen. Es gab viel mehr Handelsverbindungen auch schon im frühen Mittelalter, im Spätmittelalter, als ich das als Laie zunächst angenommen hatte.
Ja, das sind dann natürlich die besonderen Dinge, die man findet, die auch sehr, sehr schön sind. Ich selber habe mal ein Fundmaterial bearbeitet von der Burg Bommersheim bei Frankfurt. Da hat man im Wassergraben einen ein Stück eines Hedwigs-Glases gefunden. Das ist eine ganz besondere Becherform, also Glasbecherform, die wahrscheinlich im Vorderen Orient produziert worden ist. Die wir eigentlich auf dieser Burg eines dieses Zuschnittes gar nicht erwartet hatten, weil die nur in Kirchenschätzen bisher überliefert ist. Aber solche Dinge kommen eben vor und werden sicherlich auch weiter gefunden werden. Oder was mich nach wie vor fasziniert, ist der einfache Gefäßtyp Kugeltopf. Der ist, wie der Name schon sagt, ein ganz einfaches, simples, handgemachter, beutelförmiger Keramiktopf, der, das habe ich dann selber bei der Bearbeitung erst gesehen, als ich einen weitgehend erhaltenen Kugeltopf mit Reis gefüllt habe, um auf diese Weise das Volumen zu ermitteln, was ja wohl das Fassungsvermögen hatte. Und durch eine unbedachte Bewegung ist er mir beinahe vom Tisch gerollt und hat sich aber wieder aufgerichtet. Also durch diese Füllung mit Material wird das wie so ein Stehaufmännchen gewissermaßen entwickelt, das einen Effekt, dass der Kugeltopf gar nicht vom Tisch gerollt ist und hat sich wieder aufgerichtet. Und dann versteht man auch, warum diese Form in der mittelalterlichen Kochweise, wo man ja gerne in der runtergebrannten Glut die Töpfe in das Feuer, in die Glut hineingestellt hat, sich so lange gehalten hat, weil er einfach genau für diese Vorgänge besonders geeignet war.
Interessant. An dieser Stelle kann man dann nochmal auf die experimentelle Archäologie hinweisen, wo heutzutage oft versucht wird, einmal nachzuvollziehen, warum hat man bestimmte Dinge auf diese Art und Weise gemacht, indem man es einfach mal ausprobiert. Mich interessiert noch das Hedwigsglas. Warum heißt das Hedwigsglas?
Das ist ein Glasbecher. Überliefert ist, die heilige Hedwig hatte 3 von diesen Gläsern in ihrem Schatz, so ist es überliefert, und danach ist er dann benannt worden. Das war Anfang des 13. Jahrhunderts und deshalb heißt er so, ist aber keine besondere Glasform. Er ist ein dickwandig und ein geschliffenes oder teilweise auch geschnittenes Glas, aber ist eben benannt nach der heiligen Hedwig.
In diesem Zusammenhang vielleicht, wo man auch sehr viel erfährt über den Alltag, über Kleidung, das sind Grabmäler. Also es sind ja in den letzten Jahrzehnten auch viele Grabmäler geöffnet worden und dort hat man zum Teil eben nicht nur das unvergängliche metallische Material gefunden oder eben auch Gläser und Ähnliches. Wenn man sehr viel Glück hatte, hat man sogar noch Stoff und Bekleidungsreste gefunden, je nachdem, wie sich das dort erhalten hat.
Ja, das ist richtig. Das sind aber jetzt richtige Gräber. Und die Beigaben da drin, also die sind ja schon bestattet worden, zwar jetzt nicht mehr mit diesen Beigaben, wie man das früher gemacht hat, aber in einer Kleidung, in einem Gürtel, gern noch eine Paternosterkette dazu und andere Dinge. Also das und eben, dass sich Gewandreste erhalten haben, das können wir in diesen Gräbern feststellen. Aber das Grabdenkmal, also das oben über Tage errichtete Steindenkmal, das an den Verstorbenen gewissermaßen erinnert, ist auch eine wichtige Geschichtsquelle, wenn wir uns die Grabdenkmäler, die Rittergrabdenkmäler oder auch Frauengrabdenkmäler des 14., 15. Jahrhunderts anschauen, dann können wir da eine ganze Menge über die damalige Tracht daraus ablesen.
Ja, und in diesem Zusammenhang würde ich dann gerne darauf hinweisen, geht mal in Kirchen. In Kirchen sind sehr häufig solche Grabdenkmäler zu finden. Gerade im Kölner Dom finden sich einige davon, aber natürlich auch in anderen Kirchen, wo man viel darüber lernen kann, wie sich die Menschen selber gerne darstellen wollten und wie man sich die Gewandung vorstellen kann.
Ja, und was sie auch wirklich anhatten. Also das sind ja teilweise oder größerenteils schon Abbildungen das, was die Leute auch in ihrem Leben getragen haben. Das ist, wie gesagt, Geschichtsforschung und Archäologie ist eben eine Seite der Geschichtsforschung, ist ein Zusammentragen von lückenhaftem Wissen. Und wir werden nie hundertprozentig jeden Alltag rekonstruieren können. Das können wir ja heute bei den Menschen auch nicht. Und die Gedankenwelt schon gar nicht. Aber wir können aus den verschiedenen Quellen, die wir schöpfen können, Archäologie, bildliche Darstellungen und eben schriftliche Darstellungen, dann doch eine gewisse Grundlage und eine gewisse Ahnung davon zusammenstellen, was die Menschen damals gelebt haben, in welchen Umständen sie lebten. Und die Archäologie kann eben zeigen, was sie wirklich auf dem Tisch hatten, was sie angefasst haben und wie es wirklich real aussah.
Sehr interessant. In unserer nächsten Folge werden wir dann auf die weiteren Quellen eingehen, die historischen Quellen, die wir auch haben, um uns ein Gesamtbild des Mittelalters und der vergangenen Zeiten zu erschaffen. Und an dieser Stelle ist mir dann nochmal der Gedanke gekommen, weil wir ja immer weiter forschen. Alles, was wir heute wissen, ist immer nur ein Bild dessen, was wir bisher erforscht haben. Und wir sollten immer offen dafür sein, das alles auch nochmal in Frage zu stellen, weil wir haben immer wieder Forschungsergebnisse, die alles auf den Kopf stellen, was wir bisher dachten oder was wir bisher geglaubt haben. Also geht mit offenen Augen durch die Welt und an einigen Stellen werdet ihr dann sehen, hier lohnt es sich, Fragen zu stellen, dann kommt man weiter.
Ja, und das ist eben auch spannend, dass die Archäologie dann wirklich das Bildliche darstellen kann. Ich habe da eine Erinnerung an die Zeit meiner Dissertation, wo im Fundmaterial auch eine bestimmte Becherform war, die wir auch durch Münzschätze datieren konnten, die nur kurzzeitig existiert hat. Ein kleiner Becher mit einer roten Bemalung, der hat vielleicht 20, 30 Jahre lang ist der produziert worden und passte genau in die Spätzeit von Barbarossa. Und dann kann man sich schon vorstellen, wir kennen alle die Barbarossa-Zeit, wir kennen alle das Mainzer Pfingstfest, wir kennen sein Ende dann im Vorderen Orient. Und diese Becherform stand in der Tat bei gehobenen Leuten auf dem Tisch in genau dieser Zeit. Also das finde ich immer so ein direkter Berührungspunkt, der natürlich nirgendwo aufgeschrieben wird, aber den man auf diese Weise dann haben kann.
Vielen Dank. Dies ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Mein Name ist Isabel Gronach-Walz und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich, Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Wir haben uns heute mit dem Thema beschäftigt, woher wissen wir eigentlich, wie der Alltag auf den Burgen ausgesehen hat und was kann uns die Archäologie dazu für Antworten geben. Dies ist die erste von zwei Folgen zum Thema, woher wir wissen, wie der Alltag auf den Burgen ausgesehen hat. Wir freuen uns über Likes, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns abonniert und wir freuen uns ganz besonders über Rückmeldungen und Kommentare. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.